Ja, Tobi war halt bei uns in der Werkstatt zum ersten Mal seit 8 Jahren, was er da, seit 7 Jahren.
Ich glaube, letztes Mal vor sieben Jahren.
Genau. Was er da so beobachtet hat, wird er bestimmt noch der ein oder andere Satz darüber mit verlieren. Ich habe ihn nicht gebrieft vorher, also ich weiß nicht, was er alles raushaut. Mal gucken, ob es. Ja, wir warten einfach ab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute, ich glaube, das ist Folge 117
ja, oder
sowas, zum ersten Mal an Originalschauplätze. Wir sitzen nämlich, ihr werdet es nicht glauben, im Mehlager in Grimmers Backstub. Wir haben es euch ja schon angekündigt, der Tobi ist heute Nacht bei uns gewesen in der Backstube und gesagt, wenn er da ist, nehmen wir mal auf jeden Fall eine Folge auf. Dann war die große Frage, wo? Weil im Büro, da halt der Sound immer so arg. Und dann hatte unsere Mitarbeiterin Eva die Idee, setzt euch doch ins Mehlager. Das ist nicht so groß. Ich glaube, es halt trotzdem ein bisschen. Also wir werden es hören, wenn die Folge dann fertig geschnitten ist.
Ja.
Aber wenn das gut ist, habe ich mir echt überlegt, Tobi, ich richte hier ein Podcast-Studio ein. Hier das unten im cool. Mehlager, ist doch cool.
Ist immer kühl.
Ja, genau. Unsere Ruhe werden wir mal sehen, ob wir die ganze Zeit haben. Also es kann heute sein, dass im Hintergrund auch mal ab und zu ein bisschen Geraschel ist, wenn irgendwie ein Bäcker kommt und Mehl holt, weil wir sind auch nicht am Nachmittag, wie es eigentlich sinnvoll wäre, sondern es ist 10 Uhr morgens, wo wir die Folge aufnehmen. Und da kann natürlich sein, dass hier und da mal jemand schon Mehl braucht. Also wir haben alle gebrieft, dass wir unter Podcast aufnehmen, aber dass ihr reinkommen dürft. Und vielleicht gibt es einen Gastauftritt heute während der Folge. Wir werden sehen. Aber jetzt erstmal an dich, Tobi, auch wenn du schon was gesagt hast. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass ich schon ganz lang da bin, wenn man es mal so sieht.
Ja, Tobi war heute bei uns in der Backstube zum ersten Mal seit 8 Jahren. Was er da, seit 7 Jahren?
Ich glaube, letztes Mal vor sieben Jahren.
Genau. Was er da so beobachtet hat, wird er bestimmt noch der ein oder andere Satz darüber mit verlieren.
Sicherheit.
Ich habe ihn nicht gebrieft vorher, also ich weiß nicht, was er alles raushaut. Mal gucken, ob es... ja, wir warten einfach ab. Ja, wir sind jetzt in der Folge im September nach unserem Urlaub. Aufnehmen tun wir vor unserem Urlaub, also wir stehen 2 Tage vor unserem Betriebsurlaub und sind froh, wenn es Urlaub wird und vor allem, wenn es auch wieder kühler wird. Tobi, ja, du hast gerade schon angedeutet, heute ist extrem warm in der Backstube. Wir hattet ja heute auch... also der Sauerteig ist heute durch die Decke gegangen, mehr oder weniger.
Der ist explodiert.
Alles war, und das sind so auch ein bisschen ätzende Tage, wenn du so das Gefühl hast, du hast die Teige nicht mehr im Griff. Weil überall, wo du hinguckst, alles ist zu reif irgendwie. Ja, okay, also das war so der Tag heute, oder ist so der Tag heute. Und jetzt haben wir gesagt, setzen wir uns hin und machen eine Podcast-Folge. Nachher geht es dann wieder weiter in der Backstube für mich. Und bevor wir einsteigen, genau, ich habe Feedback dabei. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns regelmäßig Feedback schicket. Wir haben echt jetzt einiges an Feedback bekommen und natürlich will ich die hier wieder teilen und auch Fragen beantworten, die andere sicher auch interessieren. Genau, und zwar hier zum Beispiel vom Tim. Der Tim ist Mössinger.
Yay,
das
Mössing.
Das hat dich gefreut, Tobi. Der Tobi kommt ja aus Mössingen, darf man das sagen?
Datenschutz. Ja, klar.
Also auf jeden Fall ist der Tim auch aus Mössingen, aber Tim ist jetzt nicht so verräterisch, das heißt viele. Viele heißen Tim. Tim, genau, und er ist treuer Hörer unseres Podcasts, das freut mich sehr. Und er war schon beim Genussabend von mir und er hat einen Sauerteig von mir noch. Ja, sie lebt bei ihm fröhlich vor sich hin. Das heißt, das ist jetzt schon der zweite, der, weil ich immer sage, ich treffe nie einen Sauerteig, der Ingmar heißt, weil ich sage ja immer, die müsste die Ingmar nennen.
Ja.
Weiß nicht, ob der Tim jetzt den Ingmar nennt, aber auf jeden Fall lebt sein Sauerteig noch. Das finde ich cool. Genau, und zwar geht es um die Folge, die wir in Folge 113 hatten, das Thema Bio und konventionell oder unsere Umstellung auf Bio. Und ich habe ja da am Anfang ganz bewusst auch gesagt, dass es ein sehr emotionales Thema ist und dass das mein Weg ist und dass das jeder irgendwie ja für sich auch rausfinden muss oder festlegen muss. Und da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch zunächst mal. Und genau, und er schreibt, also witzigerweise ist er in einem Agrarchemie-Konzern und ist jetzt nicht unbedingt in dieser Bio ist die einzig richtige Lösung-Fraktion. In der bin ich ja aber auch nicht zwangsläufig. Und auf jeden Fall fand ich es spannend, dass er also gesagt hat, nur am Rande so ein bisschen bemerkt hat, dass ein Bio-Ausspritzmittel verwendet wird. Ja, jein, also bei gewissen Kulturen ja. Jetzt, ich kann ja nur über Getreide sprechen, beim anderen kenne ich mich viel zu wenig aus, bei Getreide kenne ich mich auch nur zum Teil aus, deswegen bin ich da vorsichtig, aber bei Getreide ja definitiv nicht. So, ich weiß, dass bei Obst- oder Weinplantage ist anders zum Teil und genau, er sagt auch diese globale Perspektive und die Ernährungssicherheit mit in den Blick nehmen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Also wie will ich als Dorfbäcker die globale Perspektive einnehmen? Ich kann es ja nicht richtig beurteilen, weil ich glaube, der will darauf hinaus, dass reine Biolandwirtschaft halt nicht ausreicht, die Weltbevölkerung zu ernähren. Ja. Und, oder sagen wir, irgendwie zu teuer ist und zu unwirtschaftlich. Und das kann ja irgendwie auch nachvollziehen, aber ich kann es ja nicht beurteilen. So, also die eine sagt so, die andere so. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen Weg für sich finden. Ich denke, also wir, meine Familie, wir verfolgen eher so den Pfad natürlich Bio, wenn es irgendwie möglich und sinnvoll ist. Wenn wir aber aus dem Ort was kriegen können, dann lieber sogar noch aus dem Ort, auch wenn das vielleicht nicht biozertifiziert gestempelt oder sowas ist. Aber wenn ich, ich sag's mal, den ganzen Sommer die Kuh auf der Weide bei mir vom Balkon aus sehe, dann esse ich natürlich da gern das Fleisch auch davon, weil ich weiß, wo die gestanden ist. Und wenn das bei mir im Ort geschlachtet wird, alles super toll. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass es tatsächlich bei uns so ist. Und dann ist der Biostempel für mich nicht so wichtig. Dann lieber regional, wenn man es so nennen will. Aber natürlich bei anderen Sachen, wo es geht, gerne Bio oder Demeter.
Das wird ja immer so ein bisschen diskutiert, so regional ist besser als Bio oder so, mir ist regional wichtiger, ja. Sagst du jetzt auch, und das sage ich ja viele. Aber ich finde, man kann das gar nicht so vergleichen, weil es sind eigentlich zwei Paar Stiefel.
Das ist so.
Ich verstehe total, was du sagst. Aber das ist ja wie überall. Es gibt halt nicht die einfache Antwort. Oder es gibt, man kann ja halt nicht sagen, Bio ist gut oder konventionell ist schlecht. So, es funktioniert halt nicht, weil die Bio-Banane aus Übersee irgendwo, die macht halt auch nicht so viel Sinn. Ja, aber trotzdem, wenn du sagst, ja, zum Beispiel der Kuh, wo du weißt, wo die gestanden hat und so, und das ist ja auch, man hat ja da irgendwie einen ganz anderen Bezug dazu und man weiß auch, wie das Tier geschlachtet worden ist und so, das ist ja auch irgendwie, das gehört ja da auch mit rein.
Logisch.
Aber trotzdem ist ja das Futter zum Beispiel jetzt nicht biologisch angebaut, eventuell gespritzt und so. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Das löst ja das Regionale auch nicht auf, sondern dann, es bleibt ja trotzdem ein konventionell produziertes, hergestelltes
Richtig.
Fleisch.
Richtig.
Mit alle Vor- und Nachteile. Und deswegen finde ich, kann man es gar nicht so richtig vergleichen, aber ich gebe dir total recht. Aber das finde ich in alle Bereiche schwierig, wenn man so mit so Scheuklappe durch die Welt geht. Und vor allem finde ich es schwierig, wenn man nicht mehr miteinander schwätzt, sondern dann irgendwie nur noch übereinander. Und es gibt für alles ja irgendwie eine Daseinsberechtigung. Und er schreibt hier noch weiter, ein Landwirt wird so dargestellt, dass er mit böser Absicht den Verbraucher böse Chemikalien ins Essen mogelt. Also das, glaube ich, haben wir in unserem Podcast nicht gesagt. Das meint er, glaube ich, auch nicht. Und das möchte ich ja auch nochmal betonen. Also das ist mir auch klar, dass kein Landwirt das aus böser Absicht macht. Und es kommt ja immer auch das Argument, dass die Spritzmittel sehr teuer sind und man überlegt sich gut, was man da einsetzt. Das ist mir alles klar. Und ich weiß auch, dass es relativ strenge Regularien inzwischen auch gibt, wann man überhaupt noch spritzen darf und so.
Ja.
Trotzdem ist in der konventionellen Landwirtschaft ja immer die Möglichkeit, mit Spritzmitteln halt einzugreifen.
Und genau.
Ich war jetzt witzigerweise, das passt ganz gut dazu, gestern auf einem konventionellen Hof hier bei der Anna. Die Anna, das Feedback von der Anna habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren mal im Podcast vorgelesen. Die hat sich nämlich schon vor ganz langer Zeit mal bei uns gemeldet und der Hof ist schon nur 3-4 Kilometer weg. Als wir die Folge aufgenommen haben mit Franz Schmid von der OBEC, als es ums Thema Glyphosat ging, und Anna hat mit ihrer Familie einen konventionellen Milchviehbetrieb, einer der größten Milchviehbetriebe hier im Landkreis, und hat sich damals auch ein bisschen dagegen gewehrt, was in der Folge gesagt worden ist, nicht unbedingt von uns, aber vom Franz. Und das sind auch so Punkte, ich kann das ja in der Sendung auch nicht wirklich jetzt überprüfen, ob Aussage stimmt oder nicht, beziehungsweise wenn ein Gast zu Gast ist, dann darf der ja erstmal seine Meinung sagen. Genau, fand es aber total cool, dass Anna sich gemeldet hat. Und es war total spannend. Und jetzt, gestern hat die Besichtigung von ihrem Hof stattgefunden, weil irgendwie hat es halt nie geklappt und dann war Corona. Corona ist eher an allem schuld. Nee, auf jeden Fall passt es ganz gut dazu, weil wir haben halt, sie hat mir ihren Hof gezeigt, ich war total beeindruckt, 1,5 Stunden lang. Ein Riesenbetrieb mit 300 Milchkühe.
Das ist irre.
Also ich kenne den Hof nur so vom Vorbeifahren und dahinter ist halt sind die ganzen Ställe. Okay. Das ist so ein kleiner Hof oder so ein normaler Hof halt. Ein relativ neuer Stall, ich glaube 15 Jahre, so ein schöner, großer, offener Laufstall.
Aha.
300 Milchkühe, 20 Milchkühe werden auf einmal quasi gemolken, also der Melkstand für 20 Kühe. Aber halt, haben wir auf Stand der Zeit, aber halt ein konventionell betriebener Hof, genau.
Ja.
Und wir haben dann auch viel diskutiert, oder was heißt diskutiert, sie hat mir viel erklärt. Ich hatte wieder neu, ich wusste das schon, aber ich habe wieder neu verstanden, dass man nicht sagen kann, das sind die Gute, das sind die Böse, es gibt eben ganz, ganz viel dazwischen.
Ja.
Ich glaube, es gibt auch schlechte Biobetriebe und es gibt gute konventionelle Betriebe. Was sich halt nicht auflösen lässt, ist dieser Umstand, dass mir geht es jetzt ja hauptsächlich um die Äckerwirtschaft, weil ich bin ja gar kein Landwirt und ich kann es ja nur von der Verarbeiterseite, aber ich kann, wenn, dann ja eh nur über Getreide sprechen. Ich fand das wahnsinnig imposant und interessant, wie auch die ganze Struktur vom Betrieb aufgebaut ist, wie viel Computerunterstützung die haben, also Die Kuh hat dann einen Chip am Hals. Okay. Wenn sie dann in den Melkstand geht, dann weiß der Computer oder wird halt registriert, welche Kuh das ist, wie viel Milch die jetzt gäbe hat, wie viel die normalerweise gibt, wie viel die im Wochendurchschnitt gibt, ob es da irgendwelche, ob es da gerade runtergeht und so, dass man halt sofort sieht, hat die Kuh irgendwas. Dann kann die direkt rausgenommen werden, bevor sie in den Stall zugeht und, und. Fand die wahnsinnig spannend. Aber was sich halt nicht auflösen lässt, ist, dass im konventionellen Bereich trotzdem halt immer diese Spritzmittel in Einsatz kommen können beim Getreideanbau. Um was anderes geht es mir im Moment, oder ich würde mir jetzt nicht anmaßen, über irgendwelche Viehthemen zu sprechen. Da kenne ich mich einfach nicht aus. Ich kenne mich, wie gesagt, bei Agrar oder bei der Äckerlandwirtschaft auch nur ein bisschen aus oder gar nicht arg. Also jeder Landwirt schlägt wahrscheinlich Hände vom Kopf zusammen, wenn er hört, was ich als Know-how bezeichne. Aber zumindest ein bisschen was weiß ich halt von Verarbeiterseite, und ich habe jetzt auch schon mit einigen Landwirten zusammengeschafft. Und es war, um das abzuschließen, trotzdem mega schön, einfach zu sehen, dass man gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Mhm. Und dass es aber auch Regularien gibt, die in den letzten Jahren aufkamen, wie gerade zum Beispiel, dass die mehr Platz brauchen und so, die auch gut sind. Also es ist manchmal, es wird ja immer auch so von Regulierungswut, gerade in der Landwirtschaft gesprochen und so. Ich glaube, manches ist schon auch gut, dass sich es entwickelt hat. So, hat man dann der alte Stall zeigt, wie er früher war, wie man so kennt, also Deckehöhe wie hier im Mählager ungefähr, dunkel, zu, und heute sind die Ställe ja ganz anders, offen. Genau. Also sogar so offen, wie ist das dann im Winter? Also die Kühe wählen wohl 15 Grad. Alles, was drüber ist, ist dann schon zu warm.
Okay.
Und das heißt im Winter aber ja auch, also für die Menschen, die dann melken, der eisekalt.
Ja.
Das heißt, sie müssen dann manchmal die Wasserleitung müssen sie dann mit dem Gasbrenner quasi auftauen sozusagen. Fand ich dann spannend und auch toll zu sehen, mit wie viel Leidenschaft, und Landwirte haben es ja wirklich nicht einfach heutzutage, die zwei Familien, die den Hof bewirtschaftet, das machen, und wie viel auch da, sagen wir, Know-how, Hirnschmalz dahinter steckt. Was ich krass fand, eine krasse Zahl, die ich nicht wusste, eine Kuh frisst am Tag 50 Kilo Futter.
Brutal.
Und sauft 100 Liter Wasser. Also das fand ich halt so krass, bei 300 Kühen kann sich jeder selber ausrechnen, was das bedeutet, was da an Futter bewegt werden muss, was da auch an Getreidefläche da sein muss, dass man das überhaupt anbauen kann. Ja. Also das fand ich, das sind halt so Zahlen, die finde ich halt krass, weil also 100 was habe ich ja schon ausgerechnet, 150 Tonnen Futter am Tag.
Ja.
So wie verbraucht halt, habe ich, stimmt das? 50 Kilo mal 300 sind 150, nee, 15 Tonnen, Entschuldigung, 15 Tonnen, genau.
Aber trotzdem eine große Zahl.
Genau, 15 Tonnen, und wir brauchen im Jahr an Getreide hier in unserer Bäckerei, von der irgendwie 30 Mitarbeiter leben, 180 Tonnen Getreide.
Boah.
Das heißt, das haben die im Prinzip in zwei Wochen haben die das verfüttert, was wir im Jahr verbacken. Also einfach, dass ich für mich mal die Dimension klar zu kriegen. Und dann muss ich mir schon sagen, also ich habe es dir heute Morgen ja schon erzählt, da überlege ich mir dann schon, das ist ja krass, also weil überall ist ja auch Wasser ist knapp und so weiter, und so eine Kuh sauft halt 100 Liter am Tag, nur dass wir Milch trinken können.
Ja.
Nur dass wir Milch trinken können oder dass wir halt Rindfleisch haben. Also die meinen jetzt kein Rindfleisch, aber da wird die Kuh fürs Rindfleisch wird ja gleich viel Wasser saugen wahrscheinlich. Da muss man sich schon überlegen, ob das irgendwie... also da habe ich jetzt mal so ganz bildhaft vor Augen geführt kriegt, was das auch bedeutet, so auch mit dem ganzen Thema Klimaschutz und. Also deswegen sage ich, Brot ist eigentlich die perfekte Alternative. So, wenn man jetzt klimafreundlicher leben will, dann muss man einfach mehr Brot essen. Mehr Brot anstatt Rindfleisch. Also das ist schon krass. Also da gibt es ja bestimmt Berechnungen. Bestimmt hat man das auch schon gelesen. Vielleicht weißt du das sogar, wie viel Wasser irgendwie benötigt wird, um ein Kilo Fleisch und ein Kilo Brot im Unterschied quasi herzustellen
oder zu produzieren. Ich habe solche Bücher tatsächlich zu Hause liegen, weil ich natürlich solche Themen aus dem Bauwesen auf dem Schirm habe, oder also mich mit dem Bauwesen und dem Ressourcenverbrauch beschäftige, und da gehören solche Sachen auch mit dazu. Gibt dann ein Buch, das heißt Kleine Gase, große Wirkung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist wirklich ganz toll, also vor allem auch grafisch, also jetzt spreche ich mal ein bisschen als Architekt, ja, ich will Bilder angucken, kann Text lesen, grafisch aufbereitet, wie viel Energie, wie viel Wasser, was braucht bei uns. Also das hat eigentlich Bezug in erster Linie auf die Ernährung, auf das Bauwesen, auf das Verkehrswesen, und ich weiß, ich glaube, es waren fünf Felder, die in dem Buch, also, und da ist das irgendwo auch bestimmt mit drin. Wie gesagt, ich kenne die Themen eher aus der Bauwesensicht, aber der Verbrauch für Fleisch ist auf jeden Fall exorbitant gewesen. Da gibt es ein Schaubild, ich habe das vor Augen, aber ich müsste jetzt tatsächlich mal nachgucken.
Ja, das ist ja auch jetzt kein neues Thema, und ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt werde zum Vegetarier, aber also ich finde es halt. Für mich, kann ich nur wieder für mich sprechen, für mich war es halt irgendwie nicht eine neue Erkenntnis, aber das so plastisch vor Augen geführt zu kriegen, ist halt schon krass. Also genau, also lieber Tim, vielen Dank für dein Feedback, es geht noch ein bisschen weiter. zum Thema Bio, Nicht-Bio im Bäckerbereich. Und er sagt, dass also auch konventionelle Brote natürlich genauso gut schmecken können wie Bio. Dem stimme ich auch zu. Trotzdem ist das für mich einfach das ehrlichste und der ehrlichste Weg, Backware zu produzieren. Und gerade was Zusatzstoffe angeht, im Backwarebereich ist schon ein großer Unterschied zwischen Bio und konventionell, muss man schon sagen. Genau, dann ein Feedback von Marvin, das kam ganz frisch von gestern Abend, vorgestern Abend.
Ah, okay.
Genau, und er schreibt auch zum Thema Bio und konventionell nämlich was. Er findet es sehr interessant und ihn würde noch mehr interessieren, welche Stellschrauben man bei verschiedene Brote, Backwaren verändern musstet, um an die Qualität wieder ranzukommen. Mhm. Und er fragt, ist es für dich ein Thema, Emulgatoren wie Lecithin oder Zusatzstoffe wie Dinkelgluten, Weizengluten bei kleberschwachen Mehlen zu verwenden? Und er schreibt noch, das Interview mit deiner Mitarbeiterin Eva war für mich sehr bereichernd und hilft mir dabei, meinem Traum von einer eigenen Bäckerkarriere auch mit 31 Jahren mutiger entgegenzuschauen.
Cool.
Also mal sehen. Ich ermutige dich hiermit auch, lieber Marvin. Mach das auf jeden Fall. Es gibt keinen schöneren Beruf, außer vielleicht Architekt.
Naja.
Ja, ich will ganz kurz noch auf die ein, zwei Fragen da eingehen. Also die Stellschraube ist natürlich wahnsinnig vielseitig. Also es würde jetzt zu weit führen, das alles auszuführen. Aber vielleicht können wir da nochmal eine extra Folge drüber machen. Und es ist natürlich auch total unterschiedlich, um was es jetzt geht. Also bei den Brezeln muss man natürlich ganz andere Stellschraube drehen als beim Brot war es gar nicht so das Thema. Mhm. Was man grundsätzlich sagen kann, man muss im Bio-Bereich halt viel mehr. Also die Temperaturen, die Zeiten, beziehungsweise nicht mal die Zeiten, sondern die Reifezustände der Teige, um das geht es ja eigentlich, sind noch viel, viel wichtiger, dass die halt passen,
als
im konventionellen Bereich.
Heißt also im Umkehrschluss, wenn ich das als Amateur zusammenfasse, wenn ich mein Mehl konventionell kaufe, was ich jetzt Mühle und so bei uns tue, dann ist es wesentlich entspannter damit zu arbeiten und der Teig oder das Mehl verzeiht mir viel mehr, als wenn ich jetzt wirklich echt Bio und vielleicht auch direkt vom Markt irgendwas beziehe. Da habe ich weniger Toleranzen.
Ich würde sagen ja. Aber auch da gibt es natürlich wieder solche und solche Mehle.
Klar.
Grundsätzlich stelle ich einfach immer wieder fest, ich sehe konventionelle Mehle in der Verarbeitung eigentlich hauptsächlich, wenn ich mal in der Berufsschule bin, an der Prüfung, dass die einfach stabiler sind.
Ja.
Also wenn da mal beim Eischießen ein eigentlich reifes Roggenmischbrot runterfliegt, wird es wieder auf der Abzieher gelegt und wird trotzdem noch backen. Und das sieht es kaum.
Okay.
Das kann natürlich auch an dem Trockensauerteig liegen, der zum Teil früher verarbeitet wurde, jetzt ja nimmer. Aber ich glaube schon, dass die konventionelle Mehle einfach von Grund auf stabiler sind, was so die Glutenstruktur angeht. Aber das ist jetzt meine Sicht als Praktiker, weiß nicht mal, ob Glutenstruktur das richtige Wort für dich, also ob das überhaupt die Ursache für die bessere Stabilität ist, weiß ich gar nicht. Aber es ist ja auch so, dass im konventionellen Bereich nach wie vor ja auch nach Eiweißgehalt bezahlt wird, der Landwirt. Das heißt, es wird ja immer versucht, einen relativ hohen Eiweißgehalt hinzukriegen und der sollte dann auch noch eine gewisse Qualität haben. Und das bedeutet halt nicht nur, dass die Gare oder die Gärstabilität höher ist, sondern auch, ich habe eine höhere Knettoleranz und, weil halt das Gerüst viel stabiler ist.
Ja.
Und also das ist einfach das, was wir gelernt haben. Wir mussten eigentlich im Prinzip nochmal, will nicht sagen, neu anfangen zu lernen, das wäre jetzt übertrieben, aber viel, 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 viel pingeliger gucken, dass unsere Temperaturen passen und wenn nicht, dann eben auch reagieren. Also du hast ja heute Morgen vielleicht gehört, dass ich gesagt habe, der Brezelteig muss schnell vom Tisch, weil der hat 26 Grad, was mir einfach 2 Grad zu warm ist eigentlich.
Ja.
Und früher, sage ich ehrlich, haben wir nicht jeden Teig messen, sondern haben wir eher so stichprobenmäßig gemacht. Und es hat am Ende, das Ergebnis war relativ gleichmäßig trotzdem. Also auch nicht ungleichmäßiger wie jetzt. Und das finde ich manchmal ehrlich gesagt auch so ein bisschen schwer und fies im Wettbewerb. Also für uns ist es einfach manchmal schwierig zu erklären, dass wenn wir qualitativ gleichmäßige Produkte im Lader liegen haben, das viel mehr Wert ist eigentlich, als wenn das konventionelle Betriebe mit irgendwelchen Zusatzstoffen noch haben. Also und trotzdem muss man sagen, ist es auch wieder vereinfacht zu sagen, konventionelles Mehl ist dann, so wie du es genannt hast, ist vielleicht übertrieben, dann ist es entspannt so. Der muss auch ein guter Teig sein,
keine Frage.
Aber grundsätzlich habe ich es, glaube ich, schon ticke leichter. Und die Frage mit den Zusatzstoffen, also ich glaube, das sind zwei Paar Stiefel, die hier miteinander verglichen werden. Das ist für mich ein Unterschied, ob jetzt Emulgatoren, also synthetische Emulgatoren hinzugefügt werden oder ein Weizengluten. Also das sind einfach zwei Paar Stiefel. Ein Weizengluten, also sprich das extrahierte Klebereiweiß quasi zugeben, wenn man kleberschwache Mehle hat, ist für mich völlig in Ordnung. Machen wir auch, ehrlich gesagt, weil es hilft ja nichts. Wir sind eine Bäckerei, wir backen jeden Tag mehrere 100 Brezeln und wenn ich jetzt halt den Weg gehe, den wir gehen, dass wir von der OPEC das Mehl beziehen, dann lebe ich damit, dass ich gewisse Schwankungen habe.
Ja.
Ich schreibe mir die Werte ab, ich kann mir die runterladen. Ich guck, wenn Mehl geliefert wird, nach jeder Charge. Mhm. Weiß nicht, ob die Tabelle hängen sehr, hast du in der Teigmacherei. Ja. Und da steht dran, wie viel aktives Malz und wie viel Klebereiweiß geben wir zu.
Genau.
Hauptsächlich geht es da um Brezeln. Bei Brot ist das nicht so das Thema. Aha. Aber gerade bei Brezeln, Weckle, Laugerweckle, solche Geschichten, da ist es einfach wichtig. Und da müssen wir diese Schwankungen ein Stück weit durch sowas dann ausgleichen. Sonst müssten wir wirklich mit jedem Mehl, das habe ich tatsächlich auch schon überlegt, man müsste mit jedem Mehl, das kommt eigentlich erstmal ein Versuchs, also ins Labor gehen eigentlich. Wobei, dann hast du da auch schon wieder andere Bedingungen. Du müsstest eigentlich einen Testteig machen und gucken, wie reagiert das Mehl. Aber das wird irgendwann, es geht ins Uferlose.
Große Mengen Mehl machen, weil eine kleine Menge Mehl ist auch wieder
anders. Ist auch wieder anders, genau. Und von dem her, man könnte natürlich auf jede Schwankung auch eingehen, indem man sagt, okay, dann passe ich Temperatur, Teigfestigkeit, Teigreifezeit und einfach an. Theoretisch denkbar, in der Praxis ist es nicht machbar. Also für uns als Bäckerei nicht. Und deswegen ist für uns eine Zugabe von dem Malz, von dem Weizengluten, auch von dem Acerola-Kirschsaftpulver eventuell jederzeit für mich in Ordnung. Aber das muss jeder, also wo es bei mir aber aufhört, ist alles, was irgendwie, was darüber hinausgeht. Also sowas wie Emulgatoren, Enzyme, gar nicht. Und genau, also von dem her hoffe ich, die Frage hiermit einigermaßen beantwortet zu haben. Genau, wir haben noch ein bisschen mehr Feedback, aber ich glaube, das reicht für heute, weil das war jetzt sehr ausführlich. Ich habe ein bisschen in Rage geredet, glaube ich. Meine Frau sagt immer, ich schwätze zu schnell.
Aber
neulich hat jemand Feedback geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das hier schon vorgelesen habe, die hat gesagt, sie muss dann immer wieder zurückspulen.
Aber das war wahrscheinlich
wenn wir zu hart schwäbeln.
Ja,
genau. So, lieber Tobi, ich dir noch gar nicht vor, was du heute schon für Brot gegessen hast. Ich habe uns nämlich was mitgebracht. Also derjenige, der jetzt entspricht, ich habe jetzt lange geschwätzt, jetzt darfst du schwätzen, dann kann ich.
Willst du was essen?
Ich habe uns nämlich
hier so was du gegessen hast.
Ich habe jetzt nämlich einen Olive-Feta-Ring mitgebracht. Der hat eine geile Farbe. Ich musste einfach einen mitnehmen, der ist schon warm.
Ja, cool.
Mit Sesam aber so dran.
Ja, mega.
Schwätze ich doch.
Ja, passt.
Du hast heute wahrscheinlich noch kein Brot gegessen.
Ich habe heute noch kein Brot gegessen, ehrlich gesagt. Aber dafür gestern umso mehr, weil ich war ja gestern schon bei dir im Kaffee und zum Mittagessen. Und das ist mir bei dir gegangen, wie bei jeder anderen Bäckerei. Oh, ich habe eigentlich, also wenn mein Marke das hergegeben hätte, hätte ich das ganze Sortiment gekauft. Es hat nur fürs Halbe gereicht. Aber ich glaube, ich komme jetzt daheim um eine Bionella Butterbrezel, die 3Bs, nicht mehr drumherum. Also meine Kinder sind absolut Fans. ich glaube, das ist bei uns jetzt tatsächlich gesetzt. so viel dazu zum Thema Nutella mit oder ohne Butter oder wie auch immer und im salzigen Gebäck. Ich glaube, die Nummer ist jetzt bei mir gelaufen.
Ist ja schon lange genug geschwätzt, bis ich runtergeschluckt habe. Das war jetzt gut. Bring mir nochmal schön auf Stand. Du isch Laugengebäck mit Nutella, aber nicht mit Butter, gell?
Ja, und eigentlich Nutella eher auf nicht Lauge.
Ah, du
nicht
auch, ja, okay. Ja. Aber deine Kinder
sind aber jetzt, meine Kinder sind jetzt,
sind jetzt geheilt. Feier,
die sind absolut dabei.
Okay, was war euer Highlight? Durch was habt ihr euch so durchprobiert?
Also das Highlight, und das gab es dann gestern Abend eben nochmal, war die Focaccia. Mhm. Das war tatsächlich einfach super. Aber das ist natürlich, es war sehr warm, es war Sommer und draußen im Schatten unterm Baum ist sich das natürlich nochmal anders, wie wenn es kalt ist, regnet und du sitzt drin irgendwie im Dunkeln.
Keine absolut. Frage. Das ist der Wein, den man aus dem Urlaub mitbringt und der daheim irgendwie gar nicht
genau schmeckt. Genau, so war das definitiv. Ich fand das Storchennest total gut. Ich muss irgendwie, glaube ich, noch um das Rezept vom Boden von eurer Quiche betteln, weil der war auch sensationell. Für mich war in dem Augenblick schon so im Hinterkopf, da machen wir einen Zwiebelkuchen draußen mit dem Boden. Voll gut.
Machen wir, ja.
Ja, denke ich mir. Ja, ist einfach nur der Inhalt vom Boden ein bisschen anders. Aber der war richtig. Also das hat mich maximal überzeugt, um es mal so zu sagen.
Kann ich dir nachher verraten, du wirst überrascht sein.
Okay, dann bin ich tatsächlich gespannt. Von daher, also das war so quasi von gestern das Probiererle. Und dann wollte man ja eigentlich von euch aus nach Schwäbisch Hall fahren, aber wir sind bloß bis zur Badestelle an der Kocher gekommen und wieder zurück. Also es sind vielleicht 2 Kilometer im Fahrrad gewesen. Egal, also war trotzdem gut und deswegen, also das Letzte, was ich jetzt gegessen habe, war eben Focaccia. Und jetzt
gleich Olivering, wenn ich wieder ein bisschen länger schwätze.
Super sensationell.
Der ist schön, der Radweg nach Schwäbisch Hall, gell?
Der ist mega.
Ja, also meine Tochter sagt immer, das ist wie auf einer Postkarte. Also ich war dann wahrscheinlich an der Holzbrücke da.
Ja, genau, und da ist Badestelle, also da ist ein Meer und hinten dran kann ich gleich richtig baden.
Aha, ja, voll schön da, ja, ich fahre da auch gern. Ja, schön. Genau, jetzt sind wir hier. Wir haben eine Nachtschicht schon fast hinter uns gebracht. Und erzähl mal, wie ging es dir heute? Achso, du kaufst noch, ich habe zu kurz geschwätzt. Ja, genau, also der Tobi und ich, wir haben um 3 Uhr, es geht schon, wir haben um 3 Uhr gestartet heute Nacht.
Genau.
Und genau, wie es halt so ist, am Anfang auch viel zugucke und viel einfach gefühlt so ein bisschen rumsteht, das Gefühl, dass ich manchmal ein bisschen blöd an glaube. Und genau, aber du hast bestimmt das eine oder andere beobachtet und konntest dann auch viel helfen, wie viel mitmachen.
Ja.
Und genau, erzähl mal, wie war dein Eindruck?
Also für mich war der Anfang tatsächlich, glaube ich, der spannendste Teil, so die erste Stunde, wo ich als stiller Beobachter, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, zugucken könnte, wie andere Teig bearbeiten. Erstes Fazit, ich bin viel zu lieb zu dem. Also wenn ich sehe, wie man eine Teigwanne ausschlägt auf die Arbeitsplatte.
Ich habe deinen Blick gesehen.
Oh Gottes Willen, da ist doch alle Luft raus. Ja, so viel, und dann zack, 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 watsch, watsch, wird der Teig da bearbeitet. Also wirklich behämmert fast. Ja. Und ich versuche daheim ganz vorsichtig und oje, das ist ab heute passé. Ich probiere das jetzt genauso. Keine Gnade für den Teig. Dann war für mich ganz arg spannend, weil, also Seelen ist meine absolute Challenge. Und nachdem ich jetzt ja mit Weizen die Seelen, finde ich, ganz gut hinkriege, muss ich mich jetzt an das Dinkel noch irgendwie ranmachen, weil wenn du jetzt mit Dinkel das Ganze bearbeitest, dann muss ich das eben auch ausprobieren. Ich habe heute gesehen, dass ihr die Seelen komplett anders ausbrecht wie ich. Ich habe das mit gerader Handkante versucht und habe deswegen, wenn man die Hände aneinander hängt, unten immer ein Loch. Jetzt habe ich auch gesehen, ihr nehmt die Hände rund und plötzlich ist die Hand unten zu. Und ich habe mich immer gefragt, warum meine Seelen am Ende dick sind und in der Mitte dünn, weil ich das mit den kleinen Fingern nicht zusammengekriegt habe. Jetzt habe ich so gesehen, ihr macht das rund und lasst dann auslaufen in Grad. Ja, aber das sehe ich halt beim Zugucken dreimal. Ich war so frei und habe es gefilmt, damit ich daheim nochmal genau gucken kann, wie das läuft bei euch in der Hand. Ihr habt viel weniger Wasser wie ich genommen. Auch spannend, ich muss weniger Wasser nehmen, dann flutscht der Teig nämlich nicht so über den Tisch.
Ja, wenn ich schön einkreischen
darf,
noch besser finde ich es, weil wir machen es ja auf so Metalltische, weil es bei uns einfach platzmäßig nicht anders geht. Noch besser finde ich es auf Holz, weil du brauchst ein bisschen Grip.
Genau.
Du brauchst genau die richtige Menge Wasser.
Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich habe extra jetzt ein ganz großes Backbrett, wo ich das mit viel Platz machen kann, so einen Meter lang. Und, aber die richtige Wassermenge habe ich heute erkannt. Bisher, glaube ich, war es bei mir zu viel.
Und dann kommt es aber auch darauf an, wie der Teig ist. Also wenn du einen Teig hast, der wenig Spannung hat, dann gehst du halt rein und ziehst ein bisschen, um so ein bisschen Spannung aufzubauen.
Genau.
Aber das ist halt nicht immer gleich. Und das ist, ich finde ja eh die menschliche Hand was total Faszinierendes,
voll
was die alles kann.
Ja.
Und wenn du aber einen Teig hast, der vielleicht ein bisschen zu jung ist, mal im Winter ein bisschen kühl, ein bisschen vielleicht ein Ticket zu fest oder so, dann hat er von selber Spannung. Dann musst du gucken, dass du sie eigentlich nur abdrückst und nicht noch groß Spannung aufbaust, also nicht groß noch herziehst, weil sonst halt gar keine Pochung mehr vorhanden ist quasi. Wenn aber, heute war ein Ticket zu reif, das war ein bisschen schade, weil ich wollte ein bisschen angeben mit meiner Seele heute. Jetzt waren sie heute auf dem Blech, das immer zurückkommt, wenn irgendwie der Verkauf was, also es gibt immer noch eine Qualitätskontrolle zwischen Backstube und Verkauf.
Okay.
Und da kommt alles auf ein Blech. Das ist dann in unserer Teambesprechung schon ein Thema, was irgendwie heute nicht so perfekt ist. Oder dass man einfach auch Rückmeldung hat, was müssen wir achten oder so. Weil man sieht es dann als Bäcker doch nicht immer alles. Genau. Und genau, und jetzt waren da heute die Seele drauf. Das war natürlich jetzt peinlich. Aber genau. Und wenn sie so reif sind wie heute, dann musst du im Prinzip, dann musst du ein bisschen Spannung aufbauen. Aber halt auch nur so weit, dass du nicht alle Luft rausdrückst.
Genau.
Also, und das ist halt bei Seele. Da kannst du so viel beeinflussen noch. Mhm. Das hat halt riesen Einfluss auf die Porung nachher
auch. Ja, genau. Also das war für mich tatsächlich super spannend zum Beobachten. Und also ich wollte natürlich auch niemandem im Weg stehen. Ich erkenne natürlich deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind tausendmal schneller als ich. Ja, die schaffen das Zeug so schnell weg, kann ich gar nicht gucken. Logisch, Übung, keine Frage. Deswegen war der Zugucker aber tatsächlich umso spannender für mich, um einfach zu sehen, wie machen die das. Und wie gesagt, den Teig nicht so zart anfassen, ist so die eine Erkenntnis.
Aber da kommt es auch ein bisschen aufs Produkt an. Also zum Beispiel Baguette ist wieder ganz anders.
Oder genau.
Focaccia.
Genau, Focaccia war wirklich streicheln.
Genau, aber klar, zum Beispiel jetzt Toast oder was du da noch mitmachst.
Ja,
und der ist richtig schön, war der heute.
Super.
Kleines Update, ich habe Salz-Hefe-Verfahren. Ich muss langsamer schwätzen.
Ja.
Salz-Hefe-Verfahren heute tatsächlich nachts angerührt und stand dann so anderthalb Stunden oder so.
Ja.
Und es war richtig schön heute. Also mal gucken, wie es nachher ist, wenn man es anschneidet.
Genau, und dein Kollege, der hat mir dann gezeigt, wie man diese Viertelmethode richtig da reinlegt. Habe ich natürlich falsch rum gemacht. Ich habe es anstatt gelegt gestellt. Auch komisch, aber funktioniert auch irgendwie. Aber jetzt heute habe ich gedacht, ah klar, und in der Geschwindigkeit, wie man so eine Toastform besetzen kann, mit diesem Drehen und zweimal hinlangen und Ja, das war tatsächlich, nein, das werde ich in der Menge, ich habe daheim genau zwei Formen, nie brauchen. Aber trotzdem war das spannend zu sehen, wie so Abläufe natürlich idealisiert funktionieren können, damit man das auch in skalierbar großer Menge produziert. Und ja, also der Toastteig hat sich jetzt total gut angefühlt in der Hand. Der war sehr weich, aber er war super stabil, fand ich. Auch beim Rausnehmen irgendwie, das war einfach, ja, ich habe das Gefühl gehabt, der Teig, der hält mich aus. Ja, den muss man eben nicht mit Samthandschuh anfassen. Ja. Das war tatsächlich sehr spannend. Was auch so eine Erkenntnis für mich heute war, also klar, als ich letztes Mal da war, war der Ofen noch ein bisschen kleiner, von daher war halt die Backstubenfläche, die Nettofläche, die Netto-Nutzfläche ein bisschen kleiner. Also Backstube ist Tetris für Fortgeschrittene. Also ich weiß gar nicht, wie oft man Wagen hin und her schieben kann, und er steht immer im Weg, logisch, ja, und aber trotzdem hatte ich irgendwo das Gefühl, drei Zonen in deiner Backstube zu sehen, einmal Teig, einmal Aufarbeitung und einmal Ofen, die in sich natürlich fließende Übergänge hatte und mal mehr und mal weniger Platz gebraucht hat, aber das war ganz spannend so zu sehen, wie da so auch ein Stück weit die Abläufe sind und die Wägen, die immer im Weg stehen. Und jetzt am Ende, wo quasi das Backen mehr oder weniger fertig ist, ist das da oben ein Tanzsaal. Ja, da ist plötzlich Platz, die Wägen sind alle aufgeräumt, die Bleche auch, die Backware ist raus. Und jetzt habe ich gesehen, wie groß die Stube eigentlich wirklich ist. Ja, sonst ist das Ding heute Morgen, da war jederzeit, war das immer vollgestellt mit Teigwanne oder mit Blechen und überall Wägen und Hauben drauf. Und dann ist das im Weg und dann siehst du nicht durch und drüber. Und das war schon spannend zu sehen, aber wie diese Wägen sich im Lauf dieser, also vor allem in der ersten Stunde, wo ich dann wirklich versucht habe, nicht im Weg zu stehen und zuzugucken, wie die Wägen in der Backstube rotieren im Prinzip, doppelt belegt sind. Das fand ich total spannend und klar, es war warm und je näher man Richtung Ofen gekommen ist, war es noch wärmer und auch spannend, mir war nicht klar, wie lange Backstücke, wenn sie aus dem Ofen rauskommen, immer noch Wärme abstrahlen. Also der Wagen, wo jetzt zum Beispiel am Ende die Brezeln drauf standen und ich stand vor dem, ich habe von hinten richtig eine Heizung gehabt. Das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm, wie viel Wärmestrahlung da von dem Backstück immer noch ausgeht. Es ist ja nicht damit getan, dass der Ofen warm ist, sondern wenn es rauskommt, geht ja die Wärme noch irgendwo hin. Das war also tatsächlich sehr spannend. Ich habe heute festgestellt, Teig kann ganz schön schwer sein. Also wenn ich da halt mit meinen, keine Ahnung, 700, 800 Gramm rummache daheim, überhaupt kein Ding. Ja, wenn du mir aber sagst, 3,5 Kilo pro Wanne, ja, das ist Arbeit. Das ist echt Arbeit. Das ist echt körperliche Arbeit. Das habe ich unterschätzt. Weil wenn du dann mit so einer Teigportion fertig bist, habe ich danach gedacht, okay, jetzt habe ich alle Boxen gestapelt, die kann ich aber am Stück gar nicht hochheben. Also da ist echt Masse bewegt. Ja, so, ich habe es dann heute Morgen gedacht, so wie auf dem Bau, wenn du die Zementsäcke holst, ja, dann weißt du am Ende auch, wie viel Tonne du bewegt hast. Das ist hier letztendlich, also Zement gleich Mehl, gar nicht viel anders. Das war tatsächlich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, aha, das ist echt sehr körperlich, das Ganze dann doch. Habe ich unterschätzt, weil klar, von zu Hause aus mit denen ein paar Teig Bolle, die da bei mir auf gleicher Höhe von der Arbeitsplatte einmal umdrehen in den Backofen rein und da muss ich nicht mehr hochheben und runter und das, also dieses Heben in dem Sinne, das habe ich vergessen, dass das so war. Das habe ich vergessen, dass man da richtig arbeitet. Ich habe gesehen, dass du auch eine Tabelle hast mit den Temperaturen. Ja, jetzt lachen alle über meine Excel-Tabelle. Du machst das mit Kugelschreiber, jetzt lache ich über deine Kugelschreiber-Tabelle. Im Prinzip genau das Gleiche auch. Das ist mir schon aufgefallen, also diese Dokumentation oder diese Nachvollziehbarkeit, warum, wie, was, also da fand ich, das gibt mir ein Stück weit mit meinem, der wissenschaftliche Anspruch ist der völlig falsche Begriff, aber ich dokumentiere viel und versuche dann über diese Werte irgendwie was abzuleiten, oder also die Erfahrung auszuwerten, vielleicht ist so richtig, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und irgendwann hat man das, also für meine Verhältnisse und zu Hause bei mir in der Küche, irgendwann weiß, welche Stelle in der Küche warm und kühl und so weiter. Logisch, und ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass jeden Tag das Produkt, was rausgeht, gleich aussieht. Mhm. Und wenn es halt mal dunkler oder mal heller ist, dann ist so, das ist kein Problem. Aber mir war das auch nicht so wirklich bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt, das irgendwie auch abzuwägen oder abzuschätzen, wenn jetzt eben wie heute es unglaublich warm war und dir quasi der Teig aus der Schüssel rausspringt, was anderes ist wie im Winter und du willst aber am Ende das gleiche Produkt haben, du durchaus mit diesen Teigtemperaturen, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was wir vor einiger Zeit ja hatten, Teigtemperatur, ultra wichtig, Riesethema, wie wichtig das eigentlich ist, auch das zu prüfen und welcher Stand ist und wahrscheinlich, und ich habe das gar nicht so registriert oder bemerkt, aber wahrscheinlich, wenn du deine Teigtemperatur eingetragen hast, dann hast du halt schnell, also wahrscheinlich heute vor allem schneller in den Ofen eingeschossen, als wenn die Temperatur halt 5 Grad weniger hat. auch wenn es mir jetzt nur subjektiv vielleicht aufgefallen ist, und wenn du mir dann im Vorfeld jetzt zu heute gesagt hast, ja, heute ist wenig los und da ist ja, ruhig fand ich es in der Parkstube jetzt irgendwie gefühlt nicht. Ich habe irgendwie jedes Mal den Eindruck gehabt, ich habe vielleicht ein Drittel Geschwindigkeit drauf und ich möchte gar nicht wissen, wenn es bei euch mal richtig zur Sache geht, wie das dann mich überfordert. Ja. Also, das war tatsächlich sehr, sehr spannend, das so einfach auch ein Stück weit zu beobachten. Und deswegen, das Beobachten war am Anfang ganz toll. Ich habe mir ganz viele Sachen einfach fotografiert und aufgeschrieben und auch wieder die Teigzustände versucht zu sehen, wann du den Teig rausholst, wie sieht der aus und wie, also ich muss es jetzt natürlich die nächsten Wochen, Monate, Jahre bei mir daheim wieder ausprobieren, wie lang muss ich kneten, mit welcher Geschwindigkeit, bis es halt genau so wieder aussieht. Weil, also wenn ich jetzt tatsächlich mehrfach eins gelernt habe, das Rezept alleine, das bringt gar nichts. Du musst echt wissen, wie es geht. Ja. Und dann kannst du noch die tollen Rezepte irgendwie haben, wenn du es nicht ordentlich, also nicht richtig machst, in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Art, Temperatur, Spannung, ja, bei den Seelen, Wassermenge, dann wird es einfach so nichts. Und wenn ich jetzt überlege, wie lange ich jetzt für die Seelen geübt habe, wirklich auch geübt habe, bis sie was geworden sind, so wie sie, also wenn ich jetzt heute sage, meine sehen so gut aus wie deine, das ist natürlich anmaßend, aber klar, ja, ich bin jetzt zufrieden. Ja, das sieht so, ja, super aus. Und das hat jetzt fast 7 Jahre gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin. Und ich, ja, aber klar, du machst es jeden Tag, ich halt nicht.
Ja, das
und,
ist ja,
und am
das
Ende ist genau das, das ist die Übung. Oder für mich ein Stück weit auch der Spaß oder ein bisschen Ehrgeiz ist schon auch mit drin, bin ich ehrlich. Den habe ich dann schon. Zu sagen, ich möchte genauso, das ist mein Zielbild, da will ich hin und da habe ich einen ganz langen Atem. Den braucht es dann vielleicht auch, gerade bei, also Beispiel Seelen, die habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, es ist echt eine Übungsfrage und das muss viel üben. Und mit der Wassermenge und so, das ist einfach, ja.
Und das ist ja für uns natürlich viel einfacher, weil wie du ja gerade auch gesagt hast, wir das jeden Tag machen. Wenn du heute einen Teig verhunschst oder merkst, oh nee, der war halt nicht so, dann machst du es morgen anders und guckst, was passiert. Und es ist ja fast alle anderen Rahmenbedingungen sind ja fast gleich. Die Temperatur ist relativ gleich zu gestern und so. Und das finde ich aber auch das Schöne eigentlich an dem Beruf. Also musste gerade mich zurückerinnern, wo du gesagt hast, du hast 7 Jahre gebraucht oder wie lange du jetzt brauchst, um die Seele so hinzukriegen. Ja. Als wir angefangen haben hier vor 12 Jahren, das war halt nicht mal ein Schatten von dem, was wir heute an Qualität produzieren. Und das hat natürlich hauptsächlich damit zu tun, die Rezepte sind nicht viel anders tatsächlich. Also klar, wir haben ganz viel in den Sauerteig investiert und wir haben viele in unser Know-how investiert. Aber sagen wir, die Zutaten sind keine andere. Aber was wir damit machen, das ist halt was ganz anderes eigentlich heute. Bis dahin, dass wir die Baguette seit einem halben Jahr jetzt ganz anders aufarbeiten, dass wir erst Zylinder machen und, dass wir den Pool ist ein bisschen anders führen, länger führen und so weiter. Also immer wieder so Stellschrauben, wo man merkt, oh hoppla, da wird es nochmal ein Spur besser. Und das finde ich aber in dem Beruf auch irgendwie so cool und so schön. Und zu den Temperaturen, ja, fand ich es ganz witzig, was du gesagt hast, oder interessant, deine Beobachtung so ein bisschen zu hören. Wir haben, wir tun es ja, weil damit wir es in den Backstube halt direkt eintragen können. Ja. Da haben wir es halt ganz hemdsärmelig mit Kuli.
Alles gut,
das Nervige an der Methode ist, dass man immer irgendwie gefühlt Teig an die Hände hat und die Liste dann freitags und samstags echt schwer zu bearbeiten ist, weil irgendwie so vertrockneter Teig schon an der Liste klebt. Und interessant ist auch, dass wir die Temperatur eigentlich relativ gut im Griff haben, weil wir es ja von einem auf den anderen Tag nicht, also wenn, okay, jetzt ist die letzte 2-3 Tage relativ warm geworden hier, dann wissen wir, okay, wir müssen mit der Temperatur runter.
Ja.
Und manchmal überlege ich, brauchen wir die Liste eigentlich überhaupt noch, weil wir liegen eigentlich ganz selten mal daneben.
Okay.
Aber ich glaube, die Liste ist der Grund dafür, dass wir nicht daneben liegen, weil wenn wir anfangen, das nimmer zu tun und nimmer jeden Teig zu messen, dann fängt es halt an, dass man es nimmer so im Griff hat und denkt, ja, passt schon. Also wir messen auch, wenn wir 3 Brezelteige machen, jeden Brezelteig. Und wir haben tatsächlich jetzt letzte Woche auch wieder den Fall gehabt, dass ein Mitarbeiter beim Brezelteig einen Fehler gemacht hat und er musste dann dadurch nochmal länger kneten und der Teig hatte halt 27 Grad, was halt für einen Brezelteig im Sommer echt ein Problem ist.
Ja.
Und das hat man halt am Ergebnis auch direkt gesehen. Und früher war das, als wir das noch nicht so akribisch gemacht haben, war es oft so, ja, okay, das war wahrscheinlich der Teig, wo zu warm war. Und jetzt kannst du wirklich sagen, und jeder Brezelteig kriegt ja auch ein Schild, Teig 1, Teig 2, Teig 3.
Ich gesehen, genau.
Damit man diese Rückverfolgbarkeit hat. In 99% der Fälle braucht man es nicht, aber wenn dann das 1% und dann haben wir wieder was gelernt.
Ja.
Und das finde ich halt total spannend. Und da fällt mir auch noch was ein zum Thema Teigtemperatur, weil es ist halt auch ein Unterschied, ob du einen Teig hast, der im Sommer jetzt hier liegt bei 30 Grad Raumtemperatur.
Klar.
Oder im Winter bei 20 Grad Raumtemperatur. Weil im Winter sind 27 Grad nicht so schlimm wie im Sommer, logischerweise.
Ja.
Und es ist natürlich auch viel weniger schlimm, wenn der Teig nur 500 Gramm Gewicht hat,
ja,
oder ob er halt 30 Kilo hat.
Ja, klar.
Weil natürlich, und umso kleiner der Teig, umso wichtiger ist die Raumtemperatur. Der Teigtemperatur vielleicht gar nicht so entscheidend, weil
ja,
durch die Raumtemperatur nimmt er die eh relativ schnell an, wenn es ein kleiner Teig ist.
Ja.
Wiederum, wenn es ein großer Teig ist, ist die Teigtemperatur halt viel, viel wichtiger. Und die Raumtemperatur nicht mehr so wichtig. Wenn ich 100 Kilo Sauerteig im Kessel habe, ist es dem relativ egal, ob es jetzt in der Umgebung 25 oder 28 Grad hat.
Ja, klar.
Das finde ich auch noch spannend zu berücksichtigen. Also das heißt, wir müssen im Sommer ist es viel schwieriger, die Teigtemperatur runterzukriegen, und wir müssen sie im Sommer aber zwangsläufig eigentlich noch einen Ticker niedriger kriegen als im Winter, weil halt die Umgebungstemperatur so hoch ist. Also,
ja.
Riesethema.
Ja.
Riesethema. Vielen Dank für deine Eindrücke. Hast du noch was oder bist du erschlagen?
War die Kurzzusammenfassung, natürlich bin ich erschlagen, weil, also ich konnte heute Morgen um 2:30 ohne Wecker aufstehen. Bin ein bisschen stolz drauf. Lag aber wahrscheinlich an der Temperatur als solches, weil einfach
schlafschwierig war.
Sozusagen, genau. Und dann ist so ein Tag schon, wenn man um 3 Uhr startet, echt auch lang. Also ich habe heute Morgen ein paar Mal gedacht, ja, also vorm Ofen, wenn da deine Mitarbeiter da arbeiten und so. Hey, das ist richtig schaffe, wie der Schwab sagt. Das ist richtig schaffe. Das ist nicht nur so 3 Knöpfe drücke und der Ofen und passt, sondern das ist echt, also ich nehme halt mit, das ist schon echt körperliche Arbeit auch. Ja. Und bei denen Temperaturen sowieso, wenn man sich dann überlegt, also im Radio gestern gehört, dass in, glaube Frankreich es gesetzlichen Anspruch auf Hitzeschutz gibt und sie dann die Baustellen, die Arbeitszeiten nur bis morgens um 11 machen und die Müllabfuhr nur noch nachts fährt, damit die Leute quasi an der Temperatur nicht leiden. Da oben stehst du vor dem Backofen, das Ding strahlt brutal ab. Ja. Was machst du dann noch? Groß Klimaanlage rein. Aber dann funktioniert auch wieder alles nicht, weil dann kriegt der Teig Zug oder was auch immer.
Ja, es ist, also, ist nichts, ne? Es ist tatsächlich schon so, dass ich da manchmal ein bisschen schmunzeln muss, und es ist ja nicht so, dass man nicht irgendwie, also ich finde es ja auch richtig, dass man da guckt und was macht, auch im Zuge des Klimawandels vielleicht, aber dass man grundsätzlich guckt, dass irgendwie die Rahmenbedingungen passen, aber ein Backstube ist halt ein Backstube, aber eine Küche, also in der Gastronomie ist es auch so, klar, ja, und es sind diese Woche im Jahr sind wirklich schau. Kräftezehren fürs ganze Team. Und das ist dummerweise immer die Zeit vorm Urlaub, wo man eh schon dann urlaubsreif ist.
Ja, ja.
Das ist schon extrem. Ich bin ehrlich gesagt, das habe ich ja, glaube ich, auch schon manchmal gesagt, um jeden Tag froh, wo es nicht so warm ist. Aber wenn alle anderen jammern, irgendwie im Juli war es viel zu kalt und so.
Ja.
Aber ja, ist schon so. Also es ist ein körperlicher Beruf. Interessant, ja, weil ich zum Beispiel das auch mit den 3,6 Kilo in der Teigwanne, das ist eine kleine Menge.
Also, ja, das ist mir schon klar.
Du hast mir eigentlich den Brezelteig aus der Wanne rauszuhieven. Klar, ja, das sind 30, 35 Kilo. Ja. Oder was für mich auch immer wieder so ein Thema ist, so Brühstücke.
Ja.
Wenn ich so ein Körnerbrühstück mache, das hat mal 25 Kilo. Mhm. Aber alles andere wird halt, da musst du wieder auf 2 Wannen aufteilen, das dauert alles länger und so, du brauchst mehr Platz. Und, aber das ist schon, also gerade das Teigmachen ist gar nicht zu unterschätzen. Mhm. Natürlich auch die Säcke und so. Wobei, ich muss dir widersprechen, Zement gleich Mehl, nein. Weil Zement ist so kompakt.
Das ist,
ich finde einen Zementsack hochzuheben viel, viel unangenehmer als einen Mehlsack, weil der verteilt sich ein bisschen mehr Volumen.
Ja,
genau. So, ich sehe da drüben die Kartoffelflocke. Das sind nur 20 Kilo, aber der ist vom Volumen her mehr wie ein Mehlsack, weil die sind am angenehmsten zum Tragen. Weiß nicht, warum das so ist, aber es verteilt sich halt irgendwie mehr.
Ja, ja. Ja, cool.
Schön, Tobi. Was packst du als nächstes?
Ja, nix. Ich nehme nachher Brot bei dir mit. So, also fiese Frage
für heute.
Ja, du hast ja jetzt auch Urlaub.
Genau, wir sind ja quasi auf der Durchreise. Also ich gehe jetzt ja auch gar nicht nach Hause, sondern reise einfach tatsächlich in das Urlaubsziel weiter, und dann nehme ich mit, was geht.
Also alles, was lang hält, nehme ich auf jeden Fall mit, damit ich da jetzt erstmal keine Brotsorgen habe.
Und dann ein Stück Schwarzbrot mit.
Unbedingt, weil ich habe ja eigentlich durchaus mal welches mitgebracht, und ich habe eigentlich gedacht, voll gut, also mir mag das keiner, das ist alles meins. Jetzt sind meine Kinder blöderweise voll auf den Geschmack gekommen.
Die wissen halt auch, was gut ist.
Schon, natürlich wissen die, was gut ist, ganz genau. Von daher, ja, muss ich das auf jeden Fall mitnehmen, und natürlich müssen wir irgendwie noch für heute Mittag zum Kaffee noch ein bisschen was mitnehmen. Wir gehen noch bei Verwandtschaft vorbei. Und also denen haben wir gleich gesagt, sie auf keinen Fall Brot kaufen, auf keinen Fall was zum Kuchen machen, sondern wir bringen mit. Sehr gut. Ja klar, wann habe ich sonst so die Gelegenheit, gell? Okay. Von daher ist bei mir jetzt erstmal Backen die nächsten 2 Wochen pausiert. Ich werde da irgendwie im Urlaub mir noch Bäckereien suchen müssen, wo ich gern dann das Sortiment einmal durchprobiere. Mal schauen, was es da, wobei, ja, wir fahren Richtung Leipzig, da wird schon was geben. Also da werde ich noch was finden. Ja, und du jetzt hier quasi in deiner Mittagspause oder als nee, was ist
nicht,
das jetzt?
Noch nicht.
Okay.
Das ist jetzt Podcastpause. Okay. Neu seit heute, Update. Es ist jetzt 10:30. Ich werde jetzt Sauerteig machen, ganz, ganz dringend, weil der muss bis 11 Uhr eigentlich fertig sein. Mhm. Deswegen haben wir den Podcast so reingeschoben und haben gesagt, okay, eine Stunde wird es nicht, aber es passt auch. Weil der Sauerteig muss gemacht werden. Das ist verdammt nochmal wichtiger wie der Podcast. Deswegen mache ich jetzt noch Sauerteig, dann werde ich wahrscheinlich mich aus der Backstube verabschieden, ein, zwei E-Mails noch beantworten, dann ist Mittagspause.
Okay.
Und dann gehe ich heute noch auf einen Vortrag von einer Ernährungsberaterin zum Thema so ein bisschen, so weißt du, diese Social Media, was da immer so ein bisschen, es geht im Prinzip darum, so diese Mythen rund um Lebensmittel, angefangen von den Rückständen von Spritzmitteln bis hin zu was ist gesund, was ist ungesund und. Ich bin mal gespannt. Die Dame ist, glaube ich, echt gut. Die habe ich kennengelernt bei unserer Feldbegehung. Übrigens, unser Rocker ist geerntet, muss ich auch schön droppen. Genau, ja, der wurde am Dienstag endlich gedroschen.
Hab's gesehen.
Sieht sehr schön aus, die Körner, ich habe es dir gezeigt. Bin mal gespannt, werde hier dann berichten, wie viele Tonnen das ist am Ende waren und was wir daraus machen. Steht heute noch auf dem Programm. Und dann ist bei uns ja auch Urlaub. Also das heißt, morgen und übermorgen noch. Und dann haben wir 3 Wochen zu und ich werde 3 Wochen nichts backen. tatsächlich. Und werde aber dann in der letzten Woche, so, da habe ich dann meistens schon wieder Lust. Also das beruhigt mich. Solange das noch so ist, ist gut. Donnerstag, Freitag spätestens werde ich wieder anfangen, dann die Matrix-Sommertage anzusetzen und so. Genau, das steht bei uns an. Und dann, aber wenn ihr den Podcast hört, ist schon zum Urlaub schon wieder rum. Und dann starten wir wieder voll durch. Und ich glaube.
Neues Retument, neues Glück.
Das war's damit für heute. Genau. Und wenn die Tonqualität jetzt gut war, dann wird man öfters aus dem Mehllager. Ich mache mal ein Bild. Und wir verabschieden uns
in die Sommerpause.
Nee, nicht in die Sommerpause. Wenn die Folge
rauskommt, ist es Sommerpause. Sommerpause ist ja schon.
Aber wir, also wenn wir aufnehmen, vergesst es einfach. Wir gehen jetzt in Sommerpause, aber wenn ihr die Folge hört, ist die Sommerpause schon vorbei. Ist kompliziert. Wir haben eine ganze Nachtschicht hinter uns. Tobi, vielen Dank. War schön, dass du da warst.
Ja, und danke dir.
Bis bald.
In 3 Wochen.
Genau.
Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao.